Ja, frohe Ostern. Möchte euch grüßen, auch von der Gemeinde aus Gießen. Und wir wollen heute hören auf den Römerbrief. Und die Predigt trägt den Titel Unser Glaube an den Gott, der Tote auferweckt. Und die Predigt bezieht sich auf Römer Kapitel 4, die Verse 18 bis 25. Ich werde aber zu Beginn der Predigt das komplette vierte Kapitel lesen zum besseren Verständnis. Die Predigt bezieht sich dann auf Verse 18 bis 25. Was wollen wir denn sagen? Dass Abraham, unser Vater, nach dem Fleisch erlangt hat. Wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Ebenso preist auch David den Menschen selig, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Gilt nun diese Seligpreisung den Beschnittenen oder auch den Unbeschnittenen? Wir sagen ja, dass dem Abraham der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet worden ist. Wie wurde er ihm nun angerechnet? Als er beschnitten oder als er noch unbeschnitten war? Nicht als er beschnitten, sondern als er noch unbeschnitten war. Und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er schon im unbeschnittenen Zustand hatte, damit er ein Vater aller unbeschnittenen Gläubigen sei, damit auch ihnen die Gerechtigkeit angerechnet werde. Und auch ein Vater der Beschnittenen, die nicht nur aus der Beschneidung sind, sondern die auch wandeln in den Fußstapfen des Glaubens, den unser Vater Abraham hatte, als er noch unbeschnitten war. Denn nicht durch das Gesetz erhielt Abraham und sein Same die Verheißung, dass er Erbe der Welt sein solle, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Denn wenn die vom Gesetz Erben sind, so ist der Glaube wertlos geworden und die Verheißung unwirksam gemacht. Das Gesetz bewirkt nämlich Zorn. Denn wo kein Gesetz ist, da ist doch keine Übertretung. Darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei, auf dass die Verheißung dem ganzen Samen sicher sei. Nicht nur demjenigen aus dem Gesetz, sondern auch dem aus dem Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Vor Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht sein Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Darum wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet. Steht aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, dass es ihm angerechnet worden ist, sondern auch um unseretwillen, denen es angerechnet werden soll. Wenn wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat. Ihn, der um unserer Übertretung willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Das ist das Wort Gottes. Ja, wie bereits gesagt, ihr habt es ja auf dem Handout, der Titel der Predigt lautet: Unser Glaube an den Gott, der Tote auferweckt. Ich habe drei Gliederungspunkte. Erstens Abraham, unser Vorbild im Glauben. Dann zweitens Gott, unser Objekt des Glaubens. Und drittens Rechtfertigung und Auferstehung, unsere zentralen Inhalte des Glaubens. Also kurz zur Vorgeschichte, der Abschnitt, der Apostel Paulus schreibt eben über den Urvater des Glaubens, Abraham. Abraham, seine Frau Sarah waren eben schon sehr alt und hatten keine Kinder, und Gott sagte: Ich will euch ein Nachkommen schenken. Und die beiden haben erstmal gedacht, dass das nicht eintreffen wird, weil dem keine Kinder mehr kriegen konnten, aus biologischer Sicht. Aber dann letztendlich fingen sie doch an, auf Gottes Verheißung zu vertrauen, wie es eben hier auch beschrieben steht. Und es kam dann auch so, wie Gott das gesagt hat. Und im ersten Punkt der Predigt möchte ich eben diesen Glauben, den der Abraham da an den Tag gelegt hat, etwas genauer beschreiben. Und im zweiten Punkt schauen wir uns an, auf wen dieser Glaube ausgerichtet ist. Und im dritten Punkt möchte ich das dann mit Rechtfertigung und Auferstehung verbinden. Also Abraham hatte erstmal nichts zu hoffen. Er war sehr alt, seine Frau war sehr alt, und erstmal gab es keine Gebärfähigkeit mehr. Er dachte, er konnte kein Kind mehr kriegen. Aber er hat auf Hoffnung hin geglaubt, und er hat nicht nur irgendwas geglaubt, sondern gemäß der Zusage, die Gott ihm gemacht hat. Gott hat ihm eine konkrete Zusage gemacht: Du sollst ein Vater vieler Völker werden, ich werde dir ein Nachkommen schenken. Und auf diese Zusage Gottes hin hat er geglaubt. Er glaubte der Verheißung, und es heißt in unserem Bibelabschnitt, dass er eben nicht schwach wurde im Glauben. Und wie wird man schwach im Glauben? Wenn man zweifelt. Also Zweifel bedeutet, schwach zu werden im Glauben, ist letztendlich Unglaube. Also an Gottes Verheißung zu zweifeln, ist auch eine Form der Sünde, weil es Unglaube ist. Und Abraham tat dies nicht, sondern, wie es heißt, er wurde stark im Glauben, indem er auf Gott vertraute. Also er blickte nicht auf die Dinge, die Gottes Zusage scheinbar widersprochen hat. Von den äußeren Umständen her, was seiner Erfahrung entsprach, war das ein Widerspruch zu der Zusage Gottes. Aber darauf blickte er nicht, und es führte ihn nicht zum Zweifel, sondern er gab der Zusage Gottes mehr Gewicht in seinem Leben. Und so bedeutet es, Gott zu glauben oder zu vertrauen, dass man völlig überzeugt ist, wirklich, wirklich vom Innersten völlig überzeugt ist, dass Gott das tut, was er sagt. Dass Gott das tut, was er sagt, weil er Gott ist. Weil Gott nun mal das tut, was er verheißt. Und weil Gott fähig ist, die Dinge auszuführen, die er sich vornimmt. Und genau dieser Glaube führt zur Stärke. Und dieser Glaube ist es, der Gott ehrt. Der Gott beim Wort nimmt, das ist ein Glaube, der Gott ehrt. Ich möchte kurz auf zwei Sichtweisen eingehen, von denen ich denke, wie das Wort Glaube heute zum Teil verstanden wird, und was zwei falsche Sichtweisen auf den Glauben sind, um danach nochmal den biblischen Glauben im Kontrast zu setzen. Also die erste falsche Sichtweise nenne ich mal das Glaubensverständnis des normalen Durchschnittsmenschen. Also mein Eindruck ist, dass wenn Leute, keine Christen sind oder Namenschristen sind, dass sie, wenn sie vom Wort Glaube sprechen, also nicht das meinen, was Abraham hier getan hat, sondern eher so ein vages Wünschen meinen, wenn sie vom Glauben sprechen. Also ich glaube das und das, ist eher so eine Art Wunschdenken. Oder wenn, mir ist es passiert im persönlichen Gespräch: Ach, das glaubst du auch. Ach, du glaubst auch daran, dass an die Jungfrauengeburt. Also wird so wahrgenommen als Christ, als wäre der Glaube so ein Zusatz zum normalen Leben oder so ein vages Wünschen, dass man sich irgendwie so leistet, oder man ist so eine Frömmelei, man braucht es irgendwie. Und der Glaube wird dargestellt als etwas, das eigentlich mit dem normalen Leben gar nicht wirklich was zu tun hat. Sondern es ist so ein kleiner Teil, und der kommt eben dann dazu. Und das ist nicht das biblische Bild von Glauben. Und das Zweite wäre, womit wir unseren Textabschnitt heute auch nicht verwechseln dürfen, ist das, was man zum Beispiel positives Denken nennt. Das bedeutet, dass ich mir etwas vornehme oder mein Denken in einer bestimmten Weise beeinflusse oder einen bestimmten Glauben an etwas habe und dann meine, dass das die Wirklichkeit verändert, in dem Sinne. Also Pippi Langstrumpf hat das zum Beispiel gemacht. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Das ist dieser konstruktivistische Gedanke. Also ich mir etwas vornehme und dann passiert es auch. Und dazu ist zu sagen, das ist nicht das, was in Römer 4 beschrieben wird. Also Abraham hat seinen Nachkommen nicht bekommen, weil Abraham geglaubt hat. Er hat ihn nicht bekommen, weil er geglaubt hat. Er hat ihn bekommen, weil Gott sich dazu entschieden hat, ihm ihm Isaak zu geben. Ja, der Glaube war einfach nur die rechte Antwort auf diese Zusage, aber der Glaube an sich bringt nichts zustande. Der Glaube ist das Mittel, mit dem wir die Verheißung Gottes erkennen, annehmen, aber er an sich produziert er nichts. So. Und somit ist Glaube einfach die Anerkennung der göttlichen Realität. Und ich definiere Glaube folgendermaßen. Glaube ist die gottgemäße Deutung der Realität. Glaube ist die gottgemäße Deutung der Realität. Es ist eine ganzheitliche Sicht auf die Welt und der Glaube ist unser Mittel, mit dem wir die Welt so erkennen, wie sie wirklich ist, nämlich so, wie Gott sie gemacht hat. Zu glauben bedeutet, die Welt zu sehen, wie sie wirklich ist. Die Welt mit Gottes Augen sehen. Das ist biblischer Glaube. Und die Quelle dieser Weltdeutung ist die Bibel. Also wir erfahren aus der Heiligen Schrift, wer Gott ist, wer wir sind, wer die Welt ist. Und die Bibel informiert und prägt unseren Glauben. Und diese Art von Glaube ist das, was, wie es dann auch später heißt, was Abraham als Gerechtigkeit angerechnet wurde. Nummer 1, Vers 17 sagt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Also diese Art von Glaube, Gott vollkommen vertraut und ihm beim Wort nimmt, diese Art von Glaube ist ein Glaube, der Gott ehrt. Und es ist etwas, das ein Mittel ist, das Gott gebraucht, um uns die Gerechtigkeit aus Glauben eben zu geben. Und dieser Glaube ist eine Gabe Gottes. Paulus macht es auch sehr deutlich in Epheser 2, Vers 8, der Glaube ist ein Geschenk Gottes, eine Gnadengabe Gottes, wir produzieren den nicht selbst, sondern Gott gibt uns diesen Glauben. Glaube ist die gottgemäße Deutung der Realität. Ich komme weiter zu dem zweiten Punkt, auf wen dieser Glaube nun ausgerichtet ist, nämlich auf Gott, unser Objekt des Glaubens. Wer ist Gott? Also erstmal ist es wichtig festzuhalten, dass Gott unser Schöpfer ist. Zu Beginn der Bibel, 1. Mose 1, die ersten drei Verse heißt es, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, die Erde war wüst und leer, und der Geist Gottes schwebte über die Tiefe, und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Also Gott ist der Kreator, und er erhält uns. Von ihm, durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge geschaffen. Gott ist unser Schöpfer und Gott ist unser Erhalter. Wie stellt sich Gott selbst vor? In 2. Mose 3 haben wir diese Begebenheit, als Gott mit Mose spricht und ihn aussendet zum Volk Israel. Und dann fragt ihn Mose, was soll ich denn sagen, der mich geschickt hat? Und Mose sagt, sag, ich bin, der ich bin, der hat dich geschickt. Ich bin. Das ist Gottes Selbstoffenbarung als der Ich Bin. Und das klingt grammatikalisch in unseren Ohren ein bisschen komisch. Sag, ich bin, hat dich geschickt. Was es heißt ist, Gott ist die absolute Realität. Gott ist die Existenz als solche, aber nicht eine unpersönliche Macht, sondern ein personaler, dreieiniger Gott. Aber Gott ist die absolute Realität. Er ist der Schöpfer. Das ist gleich nochmal wichtig, auch in der Anwendung, wenn wir darüber nachdenken wollen, was es nun bedeutet, dann zu glauben. Also soeben habe ich ja die Wichtigkeit des Glaubens betont, aber wichtiger ist noch, auf wen dieser Glaube ausgerichtet ist. Ja. Also oft wird an so einer Stelle dann die Illustration einer Brücke genannt. Ich nutze das jetzt auch mal. Also wenn ich über eine Brücke gehen will und jetzt angenommen, die Brücke wäre nicht stabil und würde einkrachen, wenn ich darüber laufe, dann bricht die zusammen. Ob ich jetzt einen starken Glauben daran habe, dass sie hält oder auch nicht. Aber wenn die Brücke an sich fest ist, und dann reicht auch ein ganz kleiner Glaube, auch wenn ich Angst habe, darüber zu laufen, sie hält mich trotzdem. Und das ist so eine Illustration, jetzt zu sagen, entscheidend ist eigentlich nicht so sehr der Glaube, sondern auf wen dieser Glaube ausgerichtet ist. Und das ist eben Gott selbst. Und nicht irgendein kleiner, niedlicher Gott, der auf einer Wolke sitzt, sondern wirklich das allermächtigste Wesen, das es gibt, das Wesen, das den Kosmos geschaffen hat, das die Sonne geschaffen hat, das alles geschaffen hat und das alles erhält und alle Macht hat und alles weiß und uns gerade in diesem Augenblick am Leben erhält. Von diesem Gott reden wir. Und wir erfahren eben von diesem Gott aus der Bibel. Die Bibel als die Selbstoffenbarung Gottes. Und deswegen muss die Bibel die alleroberste Autorität in unserem Leben sein und absolut wahr, weil sie eben absolut wahr ist, weil sie von diesem einzig wahren Gott zeugt. Ja? Und der Glaube ist also nicht einfach nur losgelöst davon, sondern der Glaube orientiert sich in allem, was er wahrnimmt und was er will, orientiert er sich an der Schrift, weil es eben Gottes Selbstoffenbarung ist. Und das bedeutet auch, wenn wir nochmal an die Ich-Bin-Worte denken, was es für uns als Gläubige bedeutet, es bedeutet, dass Gott schwerer ist als wir. Was meine ich damit? Gott ist schwerer als wir. Glaube ist die gottgemäße Deutung der Realität. Und wenn Gott etwas über die Realität sagt, hat diese Aussage mehr Gewicht als alle anderen Angebote oder Aussagen, wie es sonst über etwas gibt. Wenn Gott eine Aussage um etwas macht und was Gott in seinem Wort gesprochen hat, wiegt schwerer als alles andere. Es beschreibt die Realität besser. Diese Worte sind Realität letztendlich. Das heißt, das, was zum Beispiel unsere Kultur sagt, was der Zeitgeist sagt, was unser eigenes böses Herz sagt, über was auch immer, hat weniger Gewicht als das, was Gott sagt über die Realität. Also, wie ist dieser Gott? Kapitel 4, Vers 5 heißt es, Gott rechtfertigt den Gottlosen. Vers 17, Gott macht Tote lebendig. Und weiter in Vers 17, und Gott ruft, was nicht ist, als wäre es da. Ja, und das ist auch die Verbindung zum Schöpfungsakt Gottes. Es war keine Erde da und es war kein Himmel da und Gott spricht sie in die Existenz. Es war kein Licht da. Und Gott sagt, es werde Licht und es ward Licht. Und Tote sind tot, aber wenn Gott sagt, werde lebendig, werden sie lebendig. Gottes Wort hat Kraft und hat mehr Gewicht als alle anderen Dinge, weil Gott schwerer ist, als wir es sind. Ich möchte noch ein Wort zu dem Handeln Gottes sagen und auch kurz dann das Thema Wunder ansprechen, weil wir sprechen ja auch über Wunder. Es gibt auch so eine Vorstellung bei manchen Leuten, dass es zum Beispiel, sagen, es gibt Naturgesetze und Wunder könne es nicht geben, weil die würden ja den Naturgesetzen widersprechen. Und das ist eine falsche Logik. Die Bibel sagt uns, dass Gott jederzeit alle Dinge erhält. Also es ist nicht so, dass Gott die Welt bei der Schöpfung aufgezogen hat wie eine Uhr und jetzt lässt er sie laufen und er ist irgendwo anders hingegangen. Das ist nicht der Fall. Die Bibel sagt, dass Gott jeden Augenblick diese Welt aktiv erhält. Ja? Und wenn ich jetzt dieses Heft hier gehen lassen würde und Gott würde sich entscheiden, dass es nicht runterfallen soll, warum auch immer, würde es nicht runterfallen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es runterfällt, weil das eben häufig so läuft, aber es ist tatsächlich ein Handeln Gottes. Und es gibt ein gewöhnliches Handeln Gottes. Wenn ich das Wort gewöhnlich benutze, ist das überhaupt nicht abwertend gemeint. Es gibt ein regelmäßiges, gewöhnliches Handeln Gottes. Zum Beispiel, dass die Sonne aufgeht, dass die Sonne untergeht, dass es Jahreszeiten gibt. Gott handelt in der Regel so, aber Gott muss nicht so handeln. Wenn Gott sich in seiner Weisheit dazu entscheidet oder in der Vergangenheit dazu entschieden hat, außergewöhnlich zu handeln, punktuell außergewöhnlich zu handeln, dann nennen wir das ein Wunder. Also Gott kann außergewöhnlich handeln, wenn er möchte, und er hat es auch getan. Zum Beispiel, wenn Gott einen Esel sprechen lässt oder einen Toten auferweckt. Ist das ein außergewöhnliches Handeln Gottes, und das ist ein Wunder. Und dieser Einwand, dass Wunder den Naturgesetzen widersprechen würden, greift gar nicht, weil die Definition von dem Wunder ist, es ist ein außergewöhnliches Handeln. Ja? Und deswegen konnte auch der Abraham daran glauben. Es war ja erstmal normal, dass er davon ausging, dass er kein Kind kriegen konnte. Weil wo kommt das denn her? Also Gott hat das ja so festgelegt. Gott hat alles erschaffen und er hat dann auch festgelegt, ab wann ein Gebären nicht mehr möglich ist. Das hat Gott festgelegt. Ist nicht einfach so, also Abraham hatte erstmal Recht, indem er diese Einschätzung gab. Aber wenn Gott dann eine Zusage gibt, also ein Wunder verheißt, dann müssen wir dem glauben. Dann müssen wir dem glauben. Deswegen ist es aber auch wichtig, dass wir uns an den Zusagen Gottes in der Bibel dann orientieren. Weil was der Eindruck soll jetzt nicht entstehen, dass wir einfach irgendwas glauben können und dann sagen wir, ja, Gott muss dann eben ein Wunder tun und wir denken dann, wir hören den Anspruch darauf. Also zum Beispiel gibt es ja manche Strömungen im Christentum, wo das ganz, ganz präsent ist, dass man, wenn Leute krank sind, dass man sagt, ja, du musst nur glauben, dass Gott dich gesund macht, und dann, wenn die Leute dann nicht gesund werden, ja, da hat man dann zu wenig geglaubt. Und eigentlich dann nur mehr Druck aufbaut. Und natürlich sollen und dürfen wir um Gesundheit und Genesung und Bewahrung beten, aber wir haben nicht den definitiven Anspruch darauf, im Sinne einer wirklich gottgegebenen Zusage, dass es uns immer gut gehen wird und dass wir immer gesund sind. Ja, also ihr versteht den Unterschied. Es ist nicht verboten, für Gesundheit zu beten, aber wir haben nicht die ausdrückliche Zusage dafür. Eigentlich ist uns ja sogar Leid vorausgesagt in der Regel. Das heißt, eigentlich ist der Normalzustand eher ein Leidenszustand für den Christen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir, wenn ich jetzt sage, Glaube ist die gottgemäße Deutung der Realität, dass dieser Glaube eben nicht, dass wir den missbrauchen als Mittel, um unsere selbstsüchtigen Wünsche weiter voranzutreiben, sondern dass wir ihn ausrichten auf die Zusagen Gottes. Aber die Realität von Wundern gleichermaßen auch anerkennen. Ja, dann kommen wir schon zum letzten Punkt der Predigt. Rechtfertigung und Auferstehung, unsere zentralen Inhalte des Glaubens. Also auch, was sind diese Inhalte des Glaubens? Und jetzt, gestern war Karfreitag und die Schrift sagt hier, dass Jesus Christus um unserer Übertretungen willen hingegeben worden ist. Und ich möchte kurz das Evangelium auch nochmal erklären. Also alle Menschen stehen schuldig vor Gott und Gott hat seinen Sohn Jesus Christus gesandt als ein Sühneopfer für ihre Schuld, dass der Herr Jesus Christus an das Kreuz gegangen ist und die Schuld all derer getragen hat, die an ihn glauben würden, und den Zorn Gottes über die Sünde der Menschen, über meine Sünde getragen hat an ihrer Stelle. Also dass all meine Schuld, die ich vor Gott habe, bezahlt wurde von Jesus. Nicht von mir, sondern dass Jesus meine Schuld getragen hat und den Zorn Gottes bis zum letzten Tropfen ausgetrunken hat. Und dass ich somit frei rausgehen darf aus der Geschichte und nicht bestraft werde, allein weil Jesus meine Sünde an meiner Stadt getragen. Das ist die Rechtfertigung, von der die Bibel spricht. Und der Glaube, wie ihn Abraham hatte und wie wir ihn haben, das ist das Mittel, das Gott gibt, um uns Zugang zu geben zu dieser Rechtfertigung. Und Jesus wurde auferweckt um unsere Rechtfertigung willen. Also die Auferweckung Jesus wird beschrieben in unserem Bibelabschnitt in Vers 25 als Bestätigung Gottes dieser Rechtfertigung. Und dann ist noch wichtig zu sagen, am Ostersonntag, dass die Auferstehung wirklich stattgefunden hat. Dass Jesus Christus wirklich leiblich von den Toten auferstanden ist. Nicht nach dem übertragenen Sinne, nicht mit einem Scheinleib, sondern wirklich auferstanden ist. Und dass ich das jetzt hier sage und dass wir das glauben, unterscheidet uns von vielen Menschen in Deutschland und das unterscheidet uns auch von vielen Institutionen, die sich Kirche nennen. Es wird in der Mehrheit nicht oder nicht so geglaubt. Aber genau das ist das, wozu wir aufgerufen sind, nämlich der biblische Glaube, wie ich es eben gesagt habe, bedeutet, auf die Zusage Gottes zu vertrauen und völlig überzeugt zu sein, dass Gott das tut, was er zusagt. Und wir sehen dann, dass unser Glaube einmal auf die Zukunft ausgerichtet ist, wie damals auch Abraham, ich bekomme ein Nachkommen, es wird geschehen. Unser Glaube, dass wir Gott beim Wort nehmen, ist auf die Zukunft ausgerichtet. Zum Beispiel glauben wir, dass Jesus wiederkommen wird. Ist noch nicht geschehen, aber wir glauben das, weil die Bibel das sagt. Und unser Glaube bezieht sich aber auch auf Dinge, die schon geschehen sind. Also Aussagen Gottes, wie sie im Worte Gottes dokumentiert sind. Also, dass Jesus Christus leiblich von den Toten auferstanden ist. Wir haben es nicht gesehen, wir waren nicht dabei. Aber Gottes Wort sagt das, und weil Gott es sagt, ist das wahr und verdient unsere völlige Zustimmung. Also ich fasse nochmal zusammen. Unser Glaube ist die gottgemäße Deutung der Realität. Und dieser Gott, an den wir glauben, ist der Schöpfer und Erhalter und aller Dinge. Er ist allmächtig und er ist fähig und willig, alle Dinge, die er sich vornimmt, zu seiner Zeit hervorzubringen. Und wir ehren Gott, wenn wir ihn beim Wort nehmen und an ihn glauben. Auch und gerade dann, wenn die Umstände dem scheinbar widersprechen mögen, dass wir dann gerade glauben und vertrauen. Und die wichtigen Kerninhalte, auch an die wir zu glauben haben an Christen, sind eben die Rechtfertigung und die Auferstehung. Und wir glauben an den Gott, der die Toten auferweckt. Möge Gott uns allen diesen Glauben geben und erhalten und weiter schenken. Amen.